Es ist das Comeback eines Corona-Helden. Professor Sucharit Bhakti ist zurück in der Öffentlichkeit. Und das exklusiv bei Auf 1. Wut und Trauer nach dem Mord von Lyon. Auch in der Schweiz werden Forderungen nach einem Antifa-Verbot nun immer lauter. Und nach dem Überraschungsprotest von Xavier Naidoo fordern hunderte Berliner echte Aufklärung der Epstein-Affäre. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Für viele ist es bereits jetzt die Rückkehr des Jahres. Der Molekularbiologe und Mutwissenschaftler Professor Sucharit Bhakti betritt wieder die Bühne der Öffentlichkeit. Erst im vergangenen August hatte sich Bhakti aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen. Für seine Medizinerkollegen hat er jetzt eine brisante Botschaft im Gepäck.
Und die Aussage, wirklich, die ich mache jetzt, ist für meine Kolleginnen und Kollegen in erster Linie. Denn wenn Sie aufhören zu impfen, dann bricht dieses ganze Kartenhaus zusammen. Das ist das Einzige, was passieren muss, dass die Ärzte nicht mehr impfen. Und dann werden die Firmen, die Herstellerfirmen tatsächlich Probleme bekommen. Ja, denn aus diesem Buch geht hervor, dass jede mRNA-Impfung töten wird. Jeder. Ja, und da wir wissen, dass mindestens 25 Impfungen schon in der Pipeline sind, ein Teil ist schon zugelassen, ja, von mRNA, könnte das eine sehr schlechte Nachricht sein.
Das gesamte Gespräch mit Professor Bhakti gibt es exklusiv nur unter www.auf1.tv. Auf 1 ist nicht nur das Medium, auf dem Professor Bhakti seinen emotionalen Abschied verkündete. Bei uns sehen Sie auch exklusiv die Rückkehr des Corona-Helden. Zufall ist das nicht. Während sogenannte Leitmedien Bhakti höchstens skandalisieren, spricht Auf 1 mit dem Menschen. Und er spricht gerne mit uns. Dass Sie dieses Gespräch sehen können, ist ausschließlich Ihrer Unterstützung zu verdanken. Ermöglichen Sie jetzt durch Ihre Spende auch weiterhin brisante Interviews mit den Leuchttürmen der Widerstandsbewegung. Der Unmut der Gebührenzahler über den Norddeutschen Rundfunk erreicht einen neuen Höchststand. Das ergab eine Anfrage der fraktionslosen Landtagsabgeordneten Eva Maria Schneider-Gärtner aus Mecklenburg-Vorpommern. Demnach gingen beim NDR im vergangenen Jahr rund 1200 Eingaben und Programmbeschwerden ein. Das ist der höchste Wert in den vergangenen 10 Jahren. Zum Vergleich, 2024 waren es noch 722 Fälle. Beschwerden beziehen sich dabei auf konkrete Sendungen. Eingaben betreffen das Gesamtprogramm. Der NDR nahm die Reaktionen praktisch kaum zur Kenntnis. So wurden nur 17 Fälle überhaupt im Rundfunkrat besprochen. Am heutigen Mittwoch beginnt der muslimische Fastenmonat Ramadan. Gleichzeitig wachsen in Deutschland Sorgen, dass Schüler unter Druck geraten könnten, etwa durch Islamisten, die religiöse Regeln durchsetzen wollen. Eine entsprechende Warnung kam zuletzt vom Leiter des Zentrums für islamische Theologie an der Universität Münster. Doch wie reagieren die Bundesländer? Offenbar gar nicht. Anfragen von Auf 1 bei mehreren Bildungsministerien ergaben, konkrete Vorbereitungen oder besondere Maßnahmen gegen islamistischen Zwang sind nicht geplant. So erklärte das Ministerium in Sachsen-Anhalt, spürbar gereizt wörtlich, auch die Antworten auf ihre diesjährigen Fragen zum Thema Ramadan an Schulen lauten jeweils nein. Thüringen und Brandenburg reagierten deutlich freundlicher. Inhaltlich fiel die Antwort jedoch identisch aus. Ebenfalls nein. 4 Tage nach dem Mord an dem französischen Aktivisten Conteux wächst der Protest gegen die Antifa. Gleichzeitig beginnt der politische Kampf um die Deutung des Anschlags. Wer trägt Verantwortung? Wer instrumentalisiert den Fall? Und wer bestimmt das Narrativ? Nicht nur in Frankreich sorgte der Mord an Conteur für Entsetzen. Auch im Schweizer Basel löste der Anschlag Trauer und Wut aus. Insbesondere bei politischen Aktivisten. Die Stadt liegt unmittelbar an der Grenze zum Elsass. Am Dienstag gedachten Mitglieder der Organisation Junge Tat des Ermordeten. Auf1-Korrespondent Stefan Töni war vor Ort.
Letzte Woche wurde der 23-jährige Mathematikstudent Quentin Daron in Lyon von einem linksextremen Mob angegriffen, als er als Sicherheitsmann für ein aktionistisches Frauenkollektiv fungiert hatte. Er lag 2 Tage später, am vergangenen Samstag, den Verletzungen einer Hirnblutung und ist verstorben. Der Fall hat europaweit für Empörung gesorgt. Und auch hier in Basel in der Schweiz hat die Aktionsgruppe Junge Tat hier heute zu einer Mahnwache aufgerufen, in Gedenken an Quentin Daron und alle anderen Opfer von linksextremer Gewalt.
Heute gedenken wir dem Quentin, dem französischen Aktivisten, der mit 23 Jahren sein Leben lassen musste im Kampf gegen den Linksextremismus, im Kampf gegen den Islamismus. Und heute sind wir hier, um an ihn zu erinnern, seinen Angehörigen, seinen Kameraden unser Beileid auszusprechen, aber auch ganz klar darauf aufmerksam zu machen, dass die Antifa eine terroristische Organisation ist und verboten gehört.
Das ist dann einfach wieder erschreckend, einmal mehr, wie Linksextremisten gegen uns vorgehen, also gegen Aktivisten vorgehen und aus der Regierung meistens gar nicht zurückkommt. Da gibt es auch kaum Kritik aus den Medien und wir wollen hier mal ein Zeichen setzen und natürlich auch dem Kameraden die Ehre gebühren.
In Frankreich wurden nach Angaben der Staatsanwaltschaft inzwischen 9 Verdächtige festgenommen. Unter ihnen befindet sich auch der Mitarbeiter eines Abgeordneten der linken Partei La France Insoumise, kurz LFI. Premierminister Sébastien Lecornu forderte LFI auf, so wörtlich, in den eigenen Reihen aufzuräumen. Beobachter werten das auch als Signal im Vorfeld der Kommunalwahlen im März. Denn LFI galt zeitweise als ernstzunehmende Konkurrenz für Präsident Emmanuel Macron. Romain Petitchot vom Institut Iliad sagt im Gespräch mit auf1 jedoch, Macron habe in der Vergangenheit durchaus Proteste auf der Straße gefürchtet und diktatorisch darauf reagiert. Die Antifa mache Macron hingegen keine Angst. Im Gegenteil. Das von den Linksextremisten verursachte Chaos komme ihm sogar gelegen.
Es gab vor 5 oder 6 Jahren hier in Frankreich die gelbe Gillette-Bewegung. Da, der Präsident, weil es war eine richtige Volk-Bewegung. Er hat Angst gehabt. Und seit dieser Zeit die Zensur, die Macht von der Polizei ist unbedingt groß. Und er ist Macron sehr hart mit seinem einigen Volk. Aber dieses Chaos von der Antifa ist eine gute Lösung für den Extremzentrum von Macron, um seine Position zu behalten.
Verantwortlich für den Anschlag waren offenbar Anhänger der verbotenen Antifa-Gruppe Junge Garde. Die Organisation entstand 2018. Als Gründer gilt der heutige LFI-Abgeordnete Raphael Arnaud. Ursprünglich rekrutierte die Gruppe ihre Mitglieder vor allem im anarchistischen Milieu. Sie verfügte über mindestens 5 bekannte regionale Zellen. In Lyon, Paris, Lille, Straßburg und Montpellier. Zwar bestanden Kontakte zu arabischen Gruppen. Die Organisation selbst setzte sich jedoch überwiegend aus Angehörigen der linksliberalen weißen Mittelklasse zusammen. Auch in Deutschland hat der Mord in Lyon inzwischen breite Medienreaktionen ausgelöst. Doch auffällig ist, statt klarer Verurteilung dominieren vielerorts Einordnungen und politische Relativierungen. So fragt die grüne nahe Tageszeitung Taz, wie weit antifaschistische Selbstverteidigung geht und gehen darf. Der Angriff wird damit als aufgezwungener Abwehrkampf der Antifa angedeutet. Die linksliberale Wochenzeitung Die Zeit beschreibt das Opfer wie einen politischen Feind. Conteur habe sich in nationalistischen, royalistischen, antisemitischen und ultrarechten Vereinen engagiert und sogar eine Veranstaltung zum Thema Remigration besucht. Noch weiter geht die Frankfurter Rundschau. Das Blatt deutet an, das Opfer sei an seinem Tod selbst schuld. Conteur hatte ja schließlich einen Arzt rufen können. Auch in Deutschland kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu gewalttätigen Übergriffen durch Antifa-Gruppen auf Andersdenkende. Nach Einschätzung von Romain Petitchot gibt es jedoch keine direkte Vorbildfunktion der deutschen Szene für französische Linksextremisten. Zudem bestehe ein wesentlicher Unterschied. In Deutschland seien politische Gruppen deutlich stärker vom Staat unterwandert als in Frankreich.
Und das Unterschied ist denn stark von der Staatssicherheit bei euch in Deutschland. Also ich meine, alle die Partei von links und rechts haben die fast 30 oder 50% von den Mitgliedern, die Polizei sind. Das Staatssicherheit ist überall, in alle die Partei, in alle die Bewegung.
Das vollständige Interview mit Romain Petitchot sehen Sie unter www.auf1.tv. Der deutsche Verfassungsschutz arbeitet aktuell daran, den Vorstand eines AfD-Landesverbandes zu unterwandern. Das geht aus einem Bericht der Süddeutschen Zeitung unter Berufung auf geheimdienstinterne Quellen hervor. Um welchen Verband es sich handelt, bleibt offen. Der Bericht bestätigt erstmals offiziell, dass der Inlandsgeheimdienst flächendeckend sogenannte V-Leute innerhalb der AfD einsetzt. Bislang hatte sich nur der Brandenburger Verfassungsschutz offen zu dieser Praxis bekannt. Nun ist aber klar, Informanten der Nachrichtendienste sind bereits seit Jahren innerhalb der AfD aktiv. Aus diesem Grund soll auch ein Verbotsverfahren innerhalb der Dienste umstritten sein. Denn würde ein solches eingeleitet werden, müssten sämtliche Agenten in der Partei abgeschaltet werden. Der Fall weckt bei Beobachtern Assoziationen zum gescheiterten Verbot der NPD 2003. Damals konnte aufgrund der zahlreichen Spitzel in der Partei nicht ausgeschlossen werden, dass der Staat Beweise für die Verfassungsfeindlichkeit selbst produziert habe. Kritiker befürchten ein ähnliches Vorgehen nun auch bei der AfD. Eurotours ist ein Projekt des österreichischen Bundeskanzleramts, bei dem junge Journalisten Recherchereisen in EU-Staaten absolvieren, um eine europäische Perspektive zu fördern. Insgesamt kostete das Projekt seit 2015 mehr als 371.000 Euro Steuergeld, wie nun eine parlamentarische Anfrage der FPÖ zeigt. Finanziert wird das Projekt vollständig aus dem Budget des Bundeskanzleramtes. Die Themen der Reisen werden jährlich vom Kanzleramt festgelegt. Die Auswahl trifft eine Jury mit Regierungsbeteiligung. Im Vorjahr recherchierten Teilnehmer etwa in Ungarn zum Pride-Verbot und zu queeren Netzwerken. Eine weitere Reise führte nach Belgien zur Analyse der psychologischen Auswirkungen des Rechtsrucks in Europa. FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker spricht von linken Lustreisen auf Steuerzahlerkosten und warnt vor politisch gesteuerter Medienarbeit. In der Epstein-Affäre wächst der Druck zur Aufklärung. Auch in Deutschland. Am Dienstag forderte der Soul-Sänger Xavier Naidoo in Berlin Rechenschaft von der Politik. Direkt vor dem Kanzleramt von Friedrich Merz. Auf 1 war vor Ort.
Haben Sie jetzt vor, an Friedrich Merz heranzutreten, Herr Naidoo?
Keine Ahnung, wir brauchen mal Antworten.
Es war akustisch nicht ganz klar zu verstehen, doch Naidoo sagte wörtlich, wir brauchen Antworten. Bekommen hat er sie jedenfalls bislang nicht. Neben dem Musiker versammelten sich rund 200 Bürger vor dem Regierungssitz. Viele äußerten Sorgen um ihre Kinder und forderten vollständige Transparenz.
Ich denke mal so, der Epstein-Fall ist quasi nur die Spitze vom Eisberg. Was da drunter ist, ist noch viel größer. Die schwarzen Zahlen sind bedeutend höher. Und ich denke, so langsam sollte man mal wirklich was tun, dass unsere Kinder geschützt werden.
Wir müssen unsere Kinder schützen. Deshalb sind wir heute bei diesem Thema auch dabei, Kindesmissbrauch und überhaupt. Ja, wir stehen für unsere Kinder ein und unsere Enkel und Urenkel.
Währenddessen kommt es in den USA tatsächlich zu brisanten Entwicklungen im Fall Epstein. Jetzt soll Epsteins sogenannte Zorro Ranch in New Mexico untersucht werden, wo Kinder und junge Frauen sexuell missbraucht worden seien. Das Anwesen befindet sich abgelegen inmitten einer Wüste. Laut einem Mitarbeiter von Epstein sollen dort zwei Frauen missbraucht und erwürgt worden sein. Die Leichen sollen auf Anweisung von Epstein und seiner Komplizin Ghislaine Maxwell in der Nähe der Ranch vergraben worden sein. Doch das Anwesen wurde nach der Festnahme des Sexualstraftäters 2019 nicht untersucht. Es habe politische Einflussnahme gegeben. Jetzt soll mit dem verabschiedeten Gesetz der Abgeordneten von New Mexico eine Untersuchung starten und die Opfer umfassend einvernommen werden. Wurde bei ihrer verweigerten Aussage vor US-Abgeordneten gar nicht die echte Ghislaine Maxwell aus dem Gefängnis von Texas zugeschaltet? Diesen brisanten Verdacht legt jetzt ein Video auf YouTube nahe. Was auf den ersten Blick wie eine wüste Verschwörungstheorie klingt, wurde auf dem Kanal Asmongold TV mit der Analyse zweier KIs untermauert. Fast sicher handelt es sich nicht um dieselbe Person. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 95%. Auf 1 hat nachgeprüft und auch unsere Analyse kommt zum selben Ergebnis. Laut Grock handelt es sich praktisch sicher um zwei verschiedene Personen. Bei tieferer Analyse erhöht sich die Wahrscheinlichkeit sogar noch, denn es gäbe gravierende Unterschiede bei der Form von Nase, Kinn und Kiefer, wie auch bei Abstand und Alterung um die Augen. Die beiden Frauen dürften sogar einen Altersunterschied von 15 bis 25 Jahren aufweisen. Das wirft weitere Fragen auf. Sitzt die echte Ghislaine Maxwell gar nicht in Haft? Oder trat an ihrer Stelle zumindest ein Double vor die Kameras? Auf 1 bleibt für Sie an dem Thema dran. In Deutschland sprechen nur noch 77% der Einwohner in ihren Privathaushalten ausschließlich Deutsch. Das ergab eine Auswertung des Statistischen Bundesamtes für das Jahr 2024. Demnach sprechen etwa 17% in ihren eigenen vier Wänden noch mindestens eine weitere Sprache. 6% der Bevölkerung verwenden die Landessprache zu Hause sogar überhaupt nicht. Unter den genutzten Sprachen liegt Türkisch klar auf Platz 1. Danach folgen Russisch und Arabisch. Inzwischen hat knapp ein Drittel der Bürger nicht deutsche Wurzeln. Bei einem Teil der Migranten besteht kein Interesse an einer Anpassung, wie die Zahlen zur Sprache belegen. Kürzlich kam es zu drastischen Preisschwankungen am Silbermarkt. Über die Aussichten für die Zukunft spricht Wirtschaftsfachmann Benjamin Mudlak.
Ende Januar kam es an der US-Terminbörse COMEX zu massiven Turbulenzen im Silberhandel. Innerhalb kurzer Zeit brach der Preis deutlich ein, obwohl physisches Silber weiterhin stark nachgefragt wird und teils mit Lieferverzögerungen verbunden ist. Kritiker sprechen von einer möglichen Marktverzerrung durch massive Papierverkäufe. Offizielle Untersuchungen wurden bislang nicht bekannt. Welche strukturellen Probleme zeigen sich hier? Und was sagt das über die Stabilität des Finanzsystems insgesamt? Darüber spreche ich jetzt mit dem Finanzfachmann und Autor Benjamin Mudlak. Ich begrüße Sie, Herr Mudlak.
Ja, danke für die Einladung. Hallo.
Herr Mudlak, um den Kurs zu drücken, wurde offenbar im Silber massiv manipuliert. Also physisches Silber ist kaum mehr erhältlich. Terminkontrakte haben überwogen. Die Wartezeiten bei physischer Auslieferung sind sehr groß. Im Januar war die Unze Silber knapp unter 120 Dollar. Es hat dann Warnungen gegeben im Internet. Und plötzlich war sie zwei Tage später dann um 33% gesunken. Was ist da passiert? Gibt es hier grundsätzlich Probleme an den Finanzmärkten? Spiegeln die das wieder? Und wie stabil ist dieses System insgesamt?
Ja, wissen Sie, ich bin kein Feind von Terminkontrakten, um das gleich im Vorfeld einmal zu sagen, weil Terminkontrakte sind dazu da und dazu geschaffen worden, aus Realwirtschaft resultierende Positionen zu neutralisieren, beziehungsweise, dass man eben kalkulieren kann. Wenn Sie eine Öllagerposition von 10 Millionen haben und die halbiert sich, dann müssen Sie 5 Millionen irgendwie mit Eigenkapital abpuffern. Das könnte Ihr Unternehmen gefährden. Das heißt, diese Terminkontrakte können das dann ausgleichen. Von daher sind sie auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite sind sie schlecht, wenn es ausufert. Und das ist natürlich heute der Fall. Wir haben etwa zur globalen Wirtschaftsleistung den Faktor 10 an Terminkontrakte die umlaufen. Ja, und das ist ein Riesenproblem. Und wenn Sie derartige Schwankungen sehen, wie das hier aktuell der Fall ist, dann hat das ein Geschmäckle. Mir persönlich fehlen natürlich vielfach die Informationen. Ich sitze da nicht am Floor oder habe mein Ohr nicht irgendwie in Geheimdienstkreisen, dass ich da mich sehr, sehr weit aus dem Fenster lehnen könnte. Aber das hat natürlich das Geschmäckle und es drängt sich die Frage auf, waren da große Akteure short unterwegs? Das heißt, haben die auf fallende Silberpreise gesetzt und haben die versucht, den Silberpreis herunter zu manipulieren, um einigermaßen halbwegs mit blauem Auge aus der Position zu kommen. Und dieser Verdacht, der wird spekuliert und da kann durchaus was dran sein. Allerdings, wie gesagt, insgesamt ist das Zahlenmaterial immer mit Vorsicht zu genießen. Wer trägt die Daten mit welcher Intention zusammen? Das ist sicherlich die Fragestellung. Generell beim Silber, das ist etwas, was ich ausmache, ist, dass wir seit vielen, vielen Jahren ein strukturelles Defizit in der Silberförderung haben. Das heißt, zusammengefasst in den letzten Jahren gefördert 820 bis 840 Unzen pro Jahr. Also wie gesagt, die Zahlen bitte mit Vorsicht genießen.
Also bis zügiges Wort, glaube ich, ein Versprecher, 820 Unzen pro Jahr wird...
Ach sorry, 820 bis 840 Millionen Unzen pro Jahr werden gefördert und verbraucht werden 1,2 Millionen Unzen. So, und da haben Sie den Punkt, diese Differenz, dass das auf Dauer natürlich zu steigenden Preisen führen muss. Und weil Silber eben auch verbraucht wird, teilweise nicht recycelt wird, das ist das Problem. Und nochmal der Umkehrschluss zum Papier und auch zum physischen. Für eine Unze Gold, die physisch vorhanden ist, sollen 300 Unzen umlaufen. So, und da ist vorprogrammiert, dass es irgendwie problematisch wird. Im Goldbereich ist es ähnlich. Und da hat der wunderbare Kollege Dimitri Speck schon in den 90er Jahren nachgewiesen, dass da seit dem Jahre 1994 Manipulation stattgefunden hat, zu einer bestimmten Uhrzeit den Silberpreis, den Goldpreis gedrückt hat. Und derartige Vorgänge drängen sich natürlich auch im Silbermarkt auf. Und das ist in einem hohen Maße fragil. Das ist, denke ich, offensichtlich.
Im Internet ist großartig spekuliert worden über diese Gründe dafür. Es werden immer wieder einige die Namen von Großbanken genannt, die unter Umständen schon Probleme hätten haben können. Aber es kommt bei Untersuchungen nie etwas heraus. Diese Terminkontrakte haben auch eine stabilisierende Rolle, wie Sie auch gesagt haben. Kann man jetzt aber sagen, dass vielleicht das ganze Finanzsystem oder dieses Börsensystem unter Druck geraten könnte?
Also wenn Sie mich fragen, dann sollte man viel weiter zurückgehen. Und aus meiner Sicht gab es bereits im Jahre 1971, als die USA im formal nur auf dem Papier bestehenden Goldstandard eine Pleite hinlegten, dass wir seitdem dieses fragile Finanzsystem haben. Und unterschwellig haben wir es also immer mit einem unter Druck stehenden Finanzsystem zu tun. Warum ist das so? Weil nicht mehr eine Unze Gold $35 ausmachen, sondern jetzt eben $5,000. Das heißt, wir haben etwas aufgeblasen mit Schulden. Wir haben viel, viel mehr Zettel als Gold. Wir haben keine Bindung mehr und wir haben einen überhebelten Finanzmarkt, eine überhebelte Realwirtschaft. Das heißt, wenn Fehlspekulationen stattfinden, dann ist das nicht mit Eigenkapital abgepuffert, gerät in Schieflage und es kann eben zu Bankenpleiten kommen, wie wir das im Jahre 2007, 2008 und auch zuletzt jetzt nach der Covid-Krise gesehen haben, nach dem Covid-Interventionismus. Also insofern ist dieses System in sich schon sehr, sehr fragil, weil es automatisch überhebelt arbeitet, weil eben durch neue Schulden neues Geld entsteht und weil der Anker Gold nicht mehr vorhanden ist. Und das halte ich für ein großes Problem. Deswegen ist es eher eine Frage, die man systemisch beantworten kann. Und gerade jetzt auf einzelne Märkte bezogen, ist es eben auch klar, wenn Sie in der Lage sind, Finanzinstrumente zu handeln bis ins schier Unendliche, dann potenziert das Problem. Und das sollten die Menschen verstehen.
An der COMEX, also gehen wir mal zu COMEX. Die COMEX ist eine Terminbörse, die 1933 gegründet worden ist, eben für Futures, Options und eben für Edelmetalle, hauptsächlich eben zum Abwickeln von Terminkontrakten. Silber selbst wird praktisch niemals jetzt, also der Verbrauch an Silber wird kaum sinken. Silber braucht man heutzutage in sehr, sehr vielen Bereichen eigentlich wie kaum jemals zuvor. Das heißt, der Preis wird langfristig wieder steigen. Jetzt ist es aber so, dass das Vertrauen in diese Börsen bei den Anlegern teilweise, ja, es kommen Zweifel auf. Ja. Könnten sich da andere Handelsplätze oder andere physische Märkte oder Alternativen entwickeln?
Das ist eine sehr, sehr gute und sehr, sehr wichtige Frage, die Sie da stellen. Erstens, eine Börse ist ja nichts anderes als ein ein Umfeld, ein Marktumfeld, wo sich Menschen treffen, um standardisiert Geschäfte zu tätigen. Und das ist ja hier auch bei den Finanzkontrakten der Fall und im Rohstoffbereich eben auch. So, jetzt haben wir aber das Problem, dass die Comex über viele Jahre oder jetzt bald 100 Jahre ein Quasi-Monopolist ist. Und ich habe das hier an dieser Stelle schon sehr oft gesagt. Wir brauchen Wettbewerb in allen Märkten und in allen Bereichen, wo wir agieren, weil ein Monopolist überhaupt nicht den Druck des Wettbewerbs spürt. Das heißt, er muss sich gar keine Mühe geben, seine Klienten, seine Leute vernünftig zu, oder auch seine Lieferanten, alle möglichen, vernünftig zu behandeln. So, und der Wettbewerb ist eben, wie ich das sehr, sehr oft schon gesagt habe, ein Entmachtungsinstrument und auch ein Entdeckungsverfahren. Was ist denn der optimale Handelsplatz? Wie können wir das optimal gestalten? Und da macht es natürlich Sinn, wenn man verschiedene Handelsplätze auf der Welt hat. Und da macht sich jetzt natürlich auch der globale Süden auf den Weg, mit Shanghai als Beispiel zu nennen, mit Dubai als Beispiel zu nennen, mit Singapur und so weiter. Da tut sich gerade einiges, weil eben festgestellt wurde, dass es problematisch ist, wenn nur der Westen die Preise fixiert und macht und tut. Ja, und Shanghai, wir haben das gesehen im Silberbereich und haben es auch aktuell noch, es ist offensichtlich, dass eben eine Unze dort deutlich mehr kostet als in den USA. Und dieser Entmachtungsprozess, diese Entzerrung, die findet derzeit statt. Und ich kann, wie gesagt, in allen Bereichen und möchte das immer wieder erneuern, wir haben ein Problem mit Monopolen in wichtigen Märkten der Menschheit. Und das ist nicht nur hier im Rohstoffbereich so, sondern das ist beim Geld so, bei der Bildung, bei der Rechtsprechung und bei der Ausgestaltung des gesellschaftlichen Zusammenlebens, beim Staat also. Und wir brauchen überall mehr Wettbewerb und auch hier bei der Comex. Und da scheint es auch gerade zu kommen.
Über die wirtschaftlich dramatische Lage in Deutschland und Österreich spricht Benjamin Mudlack im vollständigen Interview unter www.auf1.tv. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.